Theoquest, auf der Suche nach dem Glauben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Theoquest, dem Podcast auf der Suche nach dem Glauben. Und nach meiner Erzählung ist das Folge 24. Wir nähern uns der 25, wieder ein Jubiläum, was wir feiern können.
Das ist toll, wir können immer feiern, das ist super.
Immer, ne? Wir kommen aus dem Feiern gar nicht raus. Und ich spreche schon wieder von wir und man hat ja deine Stimme auch schon gehört. Also müssen wir uns schnell vorstellen, wer wir sind, für diejenigen, die das erste Mal heute reinhören. Ich begrüße mir gegenüber ganz herzlich
Elaine Rudolfi, Theologin und Seelsorgerin, und ich sage allen ErsthörerInnen auch ganz herzlich Hallo. Und mir gegenüber sitzt?
Und mein Name ist Markus Bartelt und ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und im Dialog mit Elaine. Und heute versuchen wir uns einem, ja, vielleicht doch etwas schwereren Thema zu nähern, nämlich dem Thema der Theodizee. Was das jetzt bedeutet, lasse ich mal bewusst noch offen. Also wer es weiß, der freut sich, und wer es nicht weiß, hört einfach ganz genau zu. Denn ich möchte zunächst einmal zurückspringen in die Zeit, und zwar ins 17., frühe 18. Jahrhundert, zu Gottfried Wilhelm Leibniz, ein Universalgelehrter. Man kennt ihn von den berühmten Keksen, die tatsächlich nach ihm benannt worden sind, abgesehen davon, aber auch der Leibniz-Gesellschaft. Und er war Mathematiker, er war Philosoph, er war Historiker und er war auch Christ und hat etwas geschaffen, quasi als Anwalt Gottes, weil natürlich viele Leute sich die Frage stellten, wie kann das denn eigentlich sein, dass es in einer Welt, wo wir einen liebenden und einen allmächtigen Gott haben, doch so etwas wie das Böse gibt. Und Leibniz hat da sich gute Gedanken drüber gemacht, hat dann auch ein Werk geschrieben, das eben Theodizee heißt. Und der Begriff steht bis heute dafür, dass wir diese Fragen versuchen zu klären oder zu erörtern oder auch Lösungsansätze zu finden. Und Leibniz prägte den Begriff der bestmöglichen aller Welten. Das heißt, er sagte, wir leben nicht in der besten Welt, aber in der bestmöglichen. Und sagte, Gott kann natürlich nur das so gut machen, wie er die Möglichkeiten hat, also wie er auch die Baumaterialien hat, um eine Welt zu bauen. Und wir sind Bestandteil dieser Baumaterialien. Und da wir nicht vollkommen sind, kann auch die Welt nicht vollkommen sein. Und deswegen ist es nur die bestmögliche aller Welten von vielen verschiedenen Welten, die es gibt. Leibniz gibt uns also auf jeden Fall mit auf den Weg zu sagen, wir sind selbst verantwortlich als Menschen dafür. Wir haben einen Auftrag zur Vervollkommnung. Denn erst wenn alles vervollkommend ist, dann sind wir tatsächlich in der Lage, auch die beste Welt zu bauen. Ich finde diesen Ansatz verhältnismäßig modern. Wie verstehst du denn den Ansatz von Leibniz? Und siehst du schon so den ersten Punkt, wo man sagt, na, so ganz hundertprozentig klappt das nicht?
Ja, es hört sich verdammt charmant an, drückt sich aber um die Kernfrage rum, ne? Und Spoiler vorweg, also auch wir werden uns in dieser Folge um die Kernfrage vielleicht nicht herumdrücken, aber wir werden am Ende und am Anfang und auch in der Mitte sagen müssen, sie ist nicht völlig auflösbar. Weil an Leibniz kann man natürlich nicht nur die Mückenfrage stellen, also warum gibt es Stechmücken? Das ist die saloppe Art und Weise, dieses Modell anzufragen. Aber die Spannung besteht einfach darin, welche Attribute ich Gott zuschreibe. Also wenn ich ihm allmächtig zuschreibe und gut, also allgut, allgütig, dann läuft das mit unserer Welterfahrung notwendig in einen ziemlichen Clash hinein. Und die Anfrage an Leibniz wäre natürlich, warum schafft Gott unvollkommenes Material? Wenn er der Vollkommene ist, warum kann er kein vollkommenes Material für den Bau seiner Welten schaffen, ne? Und damit ist dieser Leibnizer Ansatz gescheitert, wie alle Antworten zur Theodizee notwendig zum Scheitern verurteilt sind. Was nicht heißt, dass man nicht Wege finden kann mit dieser Frage. Und die grundsätzliche Frage ist ja, auf der einen Ebene weiß ich so viel von Gott, dass ich diese Attribute auch wirklich in ihrer Vollform aussagen kann. Und die andere ist, gibt es eine mögliche Selbstbeschränkung Gottes? Also das jetzt mal zu Leibniz.
Na, Leibniz sagt ja, physische Übel gibt es aufgrund der Endlichkeit des Seienden. Und moralische Übel gibt es aufgrund der Freiheit des Menschen, dass wir ja einen freien Willen haben und frei entscheiden können. Also wir können uns dafür entscheiden, ob wir gut oder böse uns verhalten wollen. Also das ist, finde ich, eigentlich auch noch relativ modern. Das Problem war, dass auf einmal etwas passierte, eins der ganz großen Unglücke, nämlich im Jahr 1755 am 1. November gab es ein extremes Erdbeben und dieses Erdbeben hat die Stadt Lissabon ziemlich zerstört. Man sagt, es hatte eine Stärke von 9 gehabt. Es war gefolgt von einem großen Tsunami hinterher. Es kamen um die 100.000 Menschen ums Leben, 85% aller Gebäude wurden zerstört und das Erschütternde war obendrein, also für die Christen in dieser Zeit, erstens, es passiert an Allerheiligen, welches ja ein relativ hoher Feiertag ist. Und zum Zweiten hat das Erdbeben diejenigen, die zu dem Zeitpunkt in der Kirche waren, nicht verschont, sondern die sind dort tatsächlich umgekommen. Währenddessen im Rotlichtviertel am Hafen, also die Menschen, die jetzt nicht gerade den besten Lebenswandel hatten, es sehr, sehr wenig Menschen gab, die dort umgekommen sind. Und da sagte man dann, wie kann Gott das eigentlich zulassen, dass die Gläubigen sterben und die Ungläubigen davonkommen? Und das hat, glaube ich, so ein ganzes Weltbild ins Schwanken gebracht.
Ja, das ist historisch korrekt. Das hat ein ganzes Weltbild in Schwanken gebracht. Ich habe nur gerade im Stillen gedacht, das ist die Empörung derer, die sich für gerecht halten, ne? Das ist so ein bisschen wie diese biblische Stelle da vom Pharisäer und vom Zöllner, wo der Pharisäer vorne steht und betet quasi, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da hinten, der sich da nicht in die Synagoge zum Beten reintraut, weil er genau weiß, dass er vielleicht nicht den dollsten Lebenswandel hatte. Ne? Eigentlich sollten Christinnen und Christen über sowas weder erschrocken noch geschockt sein, weil eigentlich dürften wir wissen, dass das, was wir sehen von einem Menschen, nicht notwendigerweise den Menschen ausmacht. Und im Übrigen ist es eben die Frage, was für ein Gottesbild man hat. Ob ich also ein Erdbeben wie die Sintflut als eine direkte Einwirkung Gottes auf seine Schöpfung interpretiere oder nicht. Ja, mir ist klar, dass das wahnsinnig was ins Wanken gebracht hat. Damals, ich halte es eigentlich nur vor allem einen Hinweis darauf, dass da möglicherweise eine gewisse Hybris im Spiel war. So nach dem Motto, wenn wir in der Kirche sind, dann sind wir die Guten und wer Sexdienstleistungen anbietet, ist ganz klar der Schlechte. Und das würde ich erstmal bestreiten. Aber das geht ein bisschen weg von dieser Theodizee-Frage. Also die befasst sich ja wirklich damit, kann es einen guten Gott geben angesichts des Leids in der Welt?
Es war ja auch so ein bisschen Wasser auf die Mühlen der Aufklärung, die eben sagten, wir lösen uns von religiösen Weltbildern und können das wissenschaftlich erklären, aber interessieren uns jetzt nicht für die großen moralischen Fragen, die dahinter stehen. Also Voltaire, der ein großer Gegner war von Leibniz, hat ihn häufig und auch in seinen Werken verspottet. Und er sagt, dass dieses Bild, dass wir in der bestmöglichen aller Welten leben und alles gut wird und selbst das Leid ja späterhin irgendwann eine gute Bedeutung hat. Also auch das hat Leibniz gesagt, wir können im Leid jetzt vielleicht gar nicht sehen, dass es später ein wichtiger Schritt war, das Leid zu durchschreiten, weil es uns danach besser geht. Das wurde ja dann ganz klar in Abrede gestellt und gesagt, das ist ja fast schon eine naive Vorstellung, die dort herrscht. Und man hat sich ja dann von der Religion gelöst ein bisschen in der Aufklärung.
Ja, nicht nur ein bisschen. Wobei, das ist schon spannend, ne? Also diese Idee, die spukt ja weiterhin herum, dass Leid einen didaktischen, erzieherischen Aspekt hat oder haben könnte. Und ich denke wir müssen einfach akzeptieren, wir haben erstmal natürlich nur unsere menschlichen Deutungsmöglichkeiten oder unsere menschlichen Möglichkeiten, diese Frage, wie kann es einen allguten Gott geben angesichts des Leids in der Welt? Wir haben ja nur unsere denkerischen Möglichkeiten, ne? Es kann Menschen geben, die im Rückblick, und sowas geht immer nur im Rückblick, sagen, diese Erfahrung eines persönlichen Schicksalsschlags hat mich weiser gemacht, also hat mich in irgendeiner Form etwas gelehrt. Aber, und das ist jetzt so das große K-Wert, also das große Aber, das können Menschen immer nur im Rückblick von sich und ihrer Situation sagen. Wenn ich versuche, das irgendjemandem sozusagen als Lösungsansatz anzubieten, muss ich wahnsinnig aufpassen, dass ich nicht zynisch werde. Weil ich bin nicht die Person, die in dem Moment einen Schicksalsschlag erleidet oder generell leidet oder ähnliches, ne? Also ich darf nie sagen, ja, das ist alles fein, das geht dir jetzt super, super schlecht damit, aber denk dran, das ist eine Erziehungsmaßnahme Gottes. Also zum einen glaube ich nicht, dass Gott sich auf diese Art und Weise als Erzieher geriert und es ist zynisch, wenn man das macht.
Ist denn jetzt dann das Böse ein Teil des göttlichen Plans? Weil ansonsten, wenn man sagt, das Böse ist nicht Teil des göttlichen Plans, sondern es ist da und es existiert, dann ist ja, wie du richtig sagtest, die Frage, ist er denn noch mächtig eigentlich?
Richtig. Tricky. Keine leicht zu beantwortende Frage. Ich glaube auch nicht, dass ich die eine endgültige Antwort habe. Also eine Antwort darauf ist, Freiheit. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns als Freie gegenüber will, weil, ich sage jetzt mal, das ist sozusagen der Lösungsansatz mit den wenigsten Problemen. Wenn der Lösungsansatz ist, es gibt etwas Böses, ein Böses, was unabhängig von Gott ist, dann ist Gott nicht mehr allmächtig. Dann lande ich in einem Dualismus, den das Christentum von Anfang an abgelehnt hat. Wenn ich sage, es gibt das Böse und Gott plant das für mich, weil er, wie gesagt, irgend so ein erzieherischer Gedanke oder irgendein Strafgedanke oder ähnliches, so nach dem Motto, die war jetzt nicht lieb genug, die war jetzt nicht folgsam genug oder ähnliches, dann habe ich das Problem, dass ich eine Marionette bin. Kann man so denken? Ich würde das theologisch nicht so denken wollen. Und dann bleibt eben einfach wirklich nur übrig, dass es zumindest mal in dem Bereich, in dem wir es verantworten können, Böses gibt, weil ich die Freiheit habe, Böses zu tun. Das erklärt aber immer noch nicht, warum es so etwas gibt wie Naturkatastrophen, Tsunamis, Erdbeben, Feuer, sonst was. Das ist dann auch verdammt schwer mit der Freiheit zu erklären, weil ich habe ja nicht die Freiheit gewählt, dass da jetzt irgendwo ein Erdbeben losgeht oder Vulkanausbruch oder sonst etwas. Das heißt, wir kommen, glaube ich, mit unserem Nachdenken prinzipiell an eine Grenze, wie das gehen kann. Das ist genauso, wie wir an eine Grenze kommen, wenn wir Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes versuchen zusammenzudenken. Also es gibt einfach eine Grenze, wo unsere Vorstellungsmöglichkeiten enden. Und ich glaube, die Aufgabe von uns TheologInnen ist dann schlicht und ergreifend, wirklich auf die individuelle Situation einer Person zu schauen und zu schauen, was braucht diese Person in diesem Moment. Und die braucht dann keine Belehrung über die Freiheit des Menschen oder über die Allgüte Gottes oder ähnliches. Das ist dann, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen theologischer Elfenbeinturm, aber das ist so der Moment, wo, glaube ich, alle, die seelsorglich unterwegs sind, sich sehr genau fragen müssen, ist mein Lösungsansatz, den ich mir persönlich für diese Frage, wie geht das mit Leid und Güte Gottes zusammen oder wie geht das mit Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes zusammen, der für mich trägt persönlich, muss für niemanden anders tragen. Das heißt, ich muss dann sehr, sehr vorsichtig unterwegs sein und schauen, was könnte denn als Antwort auf das Warum oder vielleicht auch besser manchmal auf das Wozu für die andere Person tragbar sein.
Du hast das jetzt aus der Warte der Seelsorgerin gerade gesehen.
Na klar.
Wie ist es denn jetzt für uns als Christen? Wie sollten wir mit dem Bösen und auch mit den Schicksalsschlägen umgehen? Wir werden ja auch tagtäglich damit konfrontiert. Also was ist sozusagen unsere Mission, die wir da haben?
Es gibt so einen schönen Spruch, der wird Ignatius von Loyola zugeschrieben, ist aber de facto von einem ungarischen Jesuiten namens Hevenegy. Der ist ein bisschen paradox formuliert, aber ich sage jetzt mal, in der aufgedröselten Form heißt es, verhalte dich so in allem, arbeite, engagiere dich so, als ob es Gott nicht gäbe, aber vertraue so auf Gott, als könntest du ohne Gott überhaupt nichts vollbringen. Mach es mit all deiner Kraft. Aber mach es auch gleichzeitig in demselben Maße mit all deinem Vertrauen. Das ist natürlich eine Spannung, aber ich glaube, nur in der Spannung können wir das leben. Und wie gesagt, also nochmal wirklich und als dringenden Hinweis, erklär einem anderen Menschen nicht, wo sein Leid herkommt und wie er mit seinem Leid umgehen soll.
Ich glaube, lösen kann man das nicht. Das ist eine Grundsatzfrage. Deswegen haben wir auch gesagt, ein durchaus schwerer Brocken, an den wir rangekommen sind, die bestmögliche aller Welten, wie Leibniz sie formuliert hat, ist, glaube ich, nicht das, worin wir tatsächlich leben. Ich glaube aber auch, dass sehr viel von uns abhängt, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, dass Trostspenden ein ganz wichtiger Punkt ist in solchen Momenten. Wir werden das nicht immer verstehen. Ja, wir haben auch, glaube ich, nicht die gedanklichen Maßstäbe immer dafür. Wir müssen aber trotzdem Wege finden, wie wir damit umgehen.
Nur ich muss wirklich sagen, mein Weg, damit umzugehen, muss nicht der Weg eines anderen sein. Ich kann anderen Menschen meinen Weg anbieten, aber zu sagen, das muss der Weg für dich sein, mit diesem Unlösbaren umzugehen, da wäre ich sehr vorsichtig.
Damit machen wir auch dieses Thema wieder zu.
Bis zum nächsten Mal. Das und kommt immer wieder.
Bis zum nächsten Mal, dann machen wir das nächste Thema wieder auf. Ja, so ist das Jawohl. Immer wieder. Dementsprechend hören wir uns demnächst. Und im nächsten Podcast geht es um Essen und Trinken. Oh. Also passend zum 25. Es geht um das Abendmahl.
Ah, okay.
Bis dahin.
Bis dann.
TheoQuest auf der Suche nach dem Glauben.